Atherosklerose ist multifaktoriell, aber es gibt kaum etwas, was so gut erforscht ist in der Medizin, wie der Zusammenhang zwischen Cholesterin und Atherosklerose. Und das zeigt auch mein erstes Slide. Hier zeigt es ganz eindeutig, je höher mein sogenanntes LDL-Cholesterin ist, umso höher ist mein relatives kardiovaskuläres Risiko. Und das ist prinzipiell für 30 Milligramm pro Deziliter steigt das relative Risiko nahezu linear um 30% an. Ich möchte meinen Vortrag anhand der neuen Leitlinien ein bisschen strukturieren und mit der Risikostratifizierung und den Therapiezielen beginnen, die in den jetzigen Leitlinien doch ganz prominent hervorstechen. Und primär mal zur Risikostratifizierung, wann schauen wir uns das Cholesterinprofil eines Patienten an? Und da ist vorgegeben, dass man einem Herrn ab 40 Jahren und bei einer Frau, wenn sie älter ist als 50, beziehungsweise nach der Menopause, das Lipidprofil zumindest einmal sich anschaut. Was schauen wir uns an? Wir schauen uns das Gesamtcholesterin an, wir schauen uns das HDL, das LDL an, die Triglyceride und das Non-HDL. Das war auch in den vergangenen Leitlinien schon ganz klar die Empfehlung. Was ein bisschen mehr hervorgehoben wurde, ist, dass wir uns das ApoB, insbesondere in Patienten mit metabolischen Syndrom, mit Patienten, sprich die Übergewichtigen, die Diabetiker, die Patienten mit den hohen Triglyceridleveln, dass wir uns das dort genauer anschauen. Das ist auch das, was die Leitlinien empfehlen. In der Therapie ist primär das LDL-Cholesterin unser Richtwert und nicht das Gesamtcholesterin. Und wir haben nach den alten Leitlinien, wo wir noch in den Very High-Risk-Patienten, sprich alle Patienten mit einer KHK, mit einer CAVK, mit einer PAVK, Diabetes mellitus mit Endorganschaden, mit einer schlechten Nierenfunktion, die sollen nach den jetzigen neuen Leitlinien einen LDL-Cholesterin-Zielwert von kleiner 55 Milligramm pro Deziliter haben, aber auch zumindest eine Absenkung von mindestens 50% von ihrem Ausgangswert. Ich möchte nur auf die eingehen, die jetzt wirklich bei den Guidelines auch noch im Vordergrund stehen. Das ist ganz vorne sicherlich, sind das die Statine, das Ezetimib ist heute auch schon ein paar Mal gefallen und dann in weiterer Folge die PCSK9-Hämmer. Die Erstlinientherapie ist ganz klar, da sind die Leitlinien sich ganz, ganz treu, auch zu den alten Leitlinien, und ich glaube, das ist ganz richtig so. Die Statine sind die Medikamente der ersten Wahl, sie haben eine 1A-Empfehlung. Wenn wir mit diesen Therapien nicht in den Zielbereich kommen, dann wird in weiterer Folge das Ezetimib empfohlen von den Leitlinien, ebenfalls mit einer 1b-Empfehlung. Und in dieser Kombination können wir vom Ausgangswert des LDLs uns eine Absenkung um 65% erwarten. Wenn wir damit nicht in den Zielbereich kommen, und das ist eine Neuerung auch in den Leitlinien, zuletzt waren die PCSK9-Hämmer nur aufgeführt, aber dank Fourier und Odyssey Outcome ist es ganz klar, wir haben eine 1a-Empfehlung in Patienten mit sehr hohem kardiovaskulärem Risiko, und zwar mit manifester kardiovaskulärer Erkrankung, dass dann, wenn der Zielwert nicht erreicht wird, ein PCSK9-Hämmer hinzugefügt werden sollte. Spannend ist es, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, was mache ich mit meinen Low- und moderaten Risikopatienten? Behandle ich die jetzt alle? Ich glaube, das würde zu weit führen. Ich glaube, wir sollten uns diese Patienten ganz genau anschauen, wie weit wirklich ihr kardiovaskuläres Risiko ist. Und das empfehlen auch die Leitlinien, die jetzt doch nochmal in den Vordergrund stellen, dass wir sagen, in diesen Patienten machen wir einen Karotis-Duplex, wir machen schauen uns die Femoralarterie ebenfalls an, schauen, sind dort schon Plaques oder auch nicht, ja, einfach um dort zu schauen, wie sich das Risiko genau darstellt.
Und trotzdem gibt es ganz offenbar Probleme. Und zwar Probleme in der Umsetzung, weil die Realität schaut anders aus. Diese Analyse vom Year-Aspire 4 Trial war das damals, da hat man gesehen, dass ein Jahr nach einem kardiovaskulären Ereignis nur knapp mehr als jeder fünfte Patient sein LDL-Cholesterinziel von damals kleiner 70 Milligramm pro Deziliter erreichen konnte. Allerdings, und das ist das erste Problem, sehen wir immer wieder, wenn wir ein Statin initiieren, dann haben wir den größten Therapieeffekt. Das heißt, wir haben hier Atorvastatin und Rosuvastatin als die Powerstatine, und der Therapiebeginn bringt das den meisten Effekt. Wenn wir dann die Dosis verdoppeln, dann haben wir diese sogenannte Rule of Six, dass wir nur eine zusätzliche 6%ige LDL-Cholesterinsenkung erwarten können. Weil nicht jeder Muskelschmerz ist gezwungenermaßen durch ein Statin auch verursacht. Und da ist dieser Rosenson-Score, der mittlerweile auch schon ein paar Jahre alt ist, und da kann man anhand von ein paar Parametern, das heißt von der Lokalisation, wo die Schmerzen auftreten, das heißt symmetrische, stammnahe Schmerzen, vor allem im Schulter- und Hüftbereich, sind eher sehr, sehr typisch, auch wenn die rasch auftreten innerhalb von 4 Wochen, wenn sie sich auch rasch bessern, vor allem wenn sie innerhalb von 2 Wochen nach Beendigung der Therapie wieder weg sind, und wenn genau dieselben Beschwerden nochmal auftreten bei einem neuerlichen Therapieversuch, dann werden Punkte vergeben. Und je mehr Punkte man hat, desto wahrscheinlicher ist es dann auch, dass die Beschwerden tatsächlich mit der Statintherapie zusammenhängen. Es gibt in Österreich ca. 30.000 bis 40.000 Menschen mit einer familiären Hypercholesterinämie. Und wir haben ein Problem, die Skandinavier haben es vorgemacht und haben große Teile ihrer Bevölkerung gescreent. Das heißt, die haben eine hohe Diagnoserate und wir, bei uns ist die viel, viel zu gering. Und die Bestreben sind, dass man eben möglichst viele Patienten, vor allem durch Indexpatienten und dann das folgende Kaskadenscreening identifiziert und auch rechtzeitig therapieren kann. Dass man frühzeitig therapieren soll, das ist auch mittlerweile klar belegt. Das heißt, Sie sehen hier, die unbehandelten Patienten haben ein sehr, sehr hohes Risiko, ein kardiovaskuläres Ereignis zu erleiden. In dem Fall war es eine IVUS-Studie, wo man Patienten mit intravaskulärem Ultraschall, koronar, dann die Plaques vermessen hat. Und das war eine Subgruppenanalyse bei Patienten, die einen Ausgangswert von kleiner 70 hatten. Und das LDL wurde mit PCSK9-Hämmer auf 15 Milligramm pro Deziliter abgesenkt. Und hier hat man gesehen, dass diese Patienten haben besonders davon profitiert. Das heißt, das Plaquevolumen ist, je niedriger das LDL-Cholesterin war, desto mehr ist das Plaquevolumen zurückgegangen. Also die unerwünschten Ereignisse waren in der Placebo-Gruppe genau gleich häufig wie in der Verum-Gruppe. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Und da kann ich aus klinischer Erfahrung genau das unterstreichen. Viele Patienten sind extrem dankbar dafür, dass sie nach womöglich frustranen Statintherapie versuchen, in hohen Dosen dann plötzlich eine Therapie haben, vor allem in der Kombination, wo das gut funktioniert, ohne wesentliche Nebenwirkungen.
Zurück zu unserem Beispiel. Wir haben den Patienten mit der manifesten KHK und CHVK, das heißt Very High Risk, LDL-Ziel kleiner 55 und das aktuelle LDL-Cholesterin unter High Dose Statin plus Ezetimib ist 110. Das heißt, das ist der Patient mit der Indikation für den PCSK9-Hämmer. Erstverordnung, nur die Erstverordnung in einem PCSK9-Hämmer Erstverordnungszentrum. Das findet man auf der Hauptverbandseite, braucht man nur googeln, PCSK9-Hämmer Erstverordnungszentrum. Wir sozusagen schicken das dann online an die Chefärztinnen und Chefärzte und beantragen eine Bewilligung für 3 Monate, schulen die Patienten ein und geben ihnen meistens auch erst das erste Medikament vor Ort. Weil dann haben sie es gesehen, wie einfach das ist zu spritzen und sie verlieren ein bisschen die Scheu davor. Korrekturfaktor 2,7, das heißt, das Ausgangs-LDL war wahrscheinlich 237,6 Milligramm pro Deziliter. Und woran denken wir beim LDL über 190? An die FH. Sie haben vorher schon den Dutch Lipid Clinical Network Score gesehen. Man kann das auch online machen, über Apps. Und ich zeige Ihnen das nur ganz kurz. Bei dem Patienten ist rausgekommen, definitiv FH. Und hier sehen Sie das unter dem PCSK9-Hämmer und die schaffen im Schnitt zwischen 25% und 30%. Das heißt, wir kommen ein bisschen aus diesem gefährlichen Bereich raus. Das heißt, Zusammenfassung Fall 2, prämature KHK, LDL-Cholesterin, unter 20 Milligramm Rosuvastatin und Ezetimib 88 und LP-Klein-A 236. Und damals, wie der Patient sozusagen von mir den PCSK9-Hämmer bekommen hat, war das LDL-Ziel noch 70. Aber mit dem Argument, wir sind mit dem LDL nicht im Ziel und mit dem Hintergedanken, ich bringe mit dem LDL ideal ins Ziel und senke gleichzeitig um 25% bis 30% des LP-Klein-A, haben wir dann die Therapie gestartet und der Patient läuft extrem gut unter der Therapie. Das heißt, Fall 3, manifeste KHK und CHVK, LDL-Cholesterin, eigentlich unter Ezetimib solo, wer hat das Statin immer wieder abgesetzt, 145, Muskelschmerzen und die Statin-Intoleranz ist laut dem Rosenson-Score sehr wahrscheinlich und den Rosenson-Score kennen mittlerweile auch die Chefärztinnen und Chefärzte und nehmen den sehr ernst und auch dieser Patient läuft mittlerweile sehr gut unter dem PCSK9-Hämmer.